und dass man vielleicht zu der Erkrankung steht. Es ist viel einfacher, wenn die Familie, teilweise auch die Freunde wissen, es besteht eine Parkinson-Erkrankung, aber ich gehe aktiv damit um und manche Sachen gehen halt, manche gehen nicht so gut, aber man akzeptiert es. Es ist sehr schwer, wenn einzelne Patienten das, sage ich mal, komplett verstecken möchten.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Parkinson beginnt oft, bevor man etwas merkt und betrifft viel mehr als nur die Motorik. Wer heute besser verstehen will, wie sich Parkinson früh erkennen, gezielt behandeln und aktiv beeinflussen lässt, braucht neben medizinischem Know-how auch ein tiefes Gespür für die Lebensrealität der Betroffenen. Professor Dr. Claudia Trenkwalder ist Fachärztin für Neurologie und weltweit anerkannte Parkinson-Expertin. Als Präsidentin der Internationalen Parkinson and Movement Disorder Society war sie maßgeblich an den Leitlinien und Forschung beteiligt. Mit ihrem neuen Buch Expertenwissen Parkinson möchte sie PatientInnen und Angehörige stärken mit Wissen, Hoffnung und ganz praktischen Tipps für ein selbstbestimmtes Leben mit der Erkrankung. Herzlich willkommen, Professor Dr. Claudia Trenkwalder.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass Sie da sind, Frau Professor Trenkwalder. Sagen Sie, wie sieht denn für Sie ein guter Sonntag aus?
Ein guter Sonntag beginnt erstmal langsam und beginnt mit ein bisschen Aktivität, hoffentlich bei schönem Wetter im Garten draußen, dann vielleicht mit einer Wanderung und dann mit Treffen der Familie und auf keinen Fall Stress. Das wäre für mich ein guter Sonntag.
Kein Fall Stress, finde ich, klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ihr Buch heißt Expertenwissen Parkinson. Was war Ihr Antrieb, dieses Wissen gerade jetzt einem breiten Publikum zugänglich zu machen?
Auf dem Gebiet der Parkinson-Krankheit gibt es so vielfältige Symptome. Und es ist oft in der Bevölkerung nur als Erkrankung mit Zittern und vielleicht Unbeweglichkeit bekannt. Aber das ganze breite Spektrum der Erkrankung, das wir erst in den letzten Jahren wirklich erfasst haben, das sollte man nochmal weiter bekannt machen und vor allem auch die Möglichkeiten, vielleicht sogar frühzeitig einzugreifen und eine Besserung im Verlauf zu bewirken und wie Aktivität dem Einzelnen helfen kann. Und deshalb zusammengefasst in dem Buch.
Ja, was hat sich denn in den letzten Jahren so verändert, was das Verständnis der Krankheit betrifft?
Es hat sich vor allem verändert, dass wir jetzt mehr die sogenannten nicht-motorischen Symptome erfassen und erkennen, dass der Parkinson eigentlich eine Erkrankung des gesamten Körpers ist, dass viel mehr Bereiche mit betroffen sind, zum Beispiel auch die Psyche, aber auch die Verdauung, die Ernährung. Es ist ein großes Spektrum, das wir nicht vergessen sollten. Und es hat sich auch geändert, dass wir frühe Marker haben, um die Erkrankung anhand von bestimmten Eiweißstoffen vielleicht ganz frühzeitig zu erkennen. Oder dass die Riechfunktion beeinträchtigt ist. Auch das kann ein frühes Zeichen sein. Und das sollten wir einfach weiter verbreiten.
Ja, finde ich sehr spannend, weil Sie schreiben ja, dass viele Symptome, die auf Parkinson hinweisen könnten, sozusagen schon sehr, sehr viele Jahre früher vor der Diagnose auftauchen könnten. Welche Warnzeichen sollte man denn ernst nehmen? Also Sie hatten jetzt schon das Thema Riechen besprochen, aber ja, also ich glaube, einige Sachen wirken erstmal harmlos, aber trotz allem, wenn das und das auftritt, was sind sozusagen die ersten Symptome, auf die man achten sollte?
Also worauf man besonders achten sollte, weil es eben sehr spezifisch ist, sind Traumschlafverhaltensstörungen. Das heißt, wenn jemand eigentlich immer ganz gut geschlafen hat und dann plötzlich so im mittleren Lebensalter oder vielleicht auch in älteren Jahren heftige Träume hat, in der Nacht sich heftig bewegt, vielleicht sogar mal aus dem Bett fällt, laut schreit in der Nacht, dann ist das ein Zeichen, dass da eine Veränderung im Gehirn stattgefunden hat. Und das kombiniert zum Beispiel mit einer Riechstörung, hat einen hohen Erkennungswert, dass möglicherweise vielleicht auch erst viele Jahre später eine Parkinson-Erkrankung hier starten könnte.
Wow, das ist schon eine Kombination. Also ich würde sagen, Schlafprobleme haben viele Leute und man stellt ja insgesamt fest, insbesondere Männer, dass die sowieso nicht so gut riechen können. Also ich glaube, dass wahrscheinlich jetzt hier der eine oder andere von den HörerInnen dann irgendwie jetzt hier nervös werden konnte. Sagen Sie, wie kann denn da der Hausarzt helfen, Parkinson früher zu erkennen?
Also ich glaube, der Hausarzt, der erfährt das mit den Schlafstörungen vielleicht sogar als erstes, denn der wäre die Anlaufstelle dafür. Der könnte dann zum Beispiel weitervermitteln zu einem Neurologen oder vielleicht sogar in ein Schlaflabor, wenn man hier den Verdacht hat, dass da etwas, eine neue Störung begonnen hat. Aber der Hausarzt kann auch beobachten, wenn sich jemand verändert und einfach zum Beispiel langsamer wird, dass es vielleicht mehr als nur der normale Alterungsprozess ist. Ich glaube, man schreibt viel zu viel einem sogenannten Alterungsprozess zu, der gar nicht wirklich in dem Sinn stattfindet.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das heißt also, mein Schwiegervater, der hatte Parkinson und der hatte zum Beispiel auch, glaube ich, bis zum Schluss, wenn ich so richtig weiß, nicht dieses Zittern zum Beispiel. Also man denkt ja mal, dass das so eine der großen Parkinson-Erkennungszeichen sind, aber das hatte er wirklich auch bis zum Schluss nicht. Und der war eben halt auch immer sehr, sehr aktiver Radrennfahrer, also sehr, sehr sportlich. Und bei dem fing das eben halt als erstes an, dass er eben halt wirklich dieses Fahrradfahren auch nur noch so eingeschränkt hatte. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt einfach sagt, okay, man möchte jetzt wirklich sicher gehen, gibt es da irgendwelche Tests, sage ich mal sowas, wo man sagen kann, okay, damit könnte man es wirklich sicher machen? Also gibt es Bluttest, Gentest, I don't know, Schlaflabor? Also worüber würde man jetzt sozusagen eine mögliche Früherkennung dann wirklich gut erreichen können?
Also wenn man im ganz frühen Stadium ist, das heißt, wir nennen das Prodromalstadium, dann bestehen ja noch keine typischen motorischen Symptome, denn die eigentliche klinische Diagnose ist weiterhin eine Diagnose der motorischen Symptome, also Zittern, Steifigkeit, Verlangsamung. Wenn diese Symptome noch gar nicht bestehen, sondern nur diese Prodromalsymptome, die Schlafstörung zum Beispiel, die Riechstörung, aber auch Verdauungsstörungen, vielleicht eine depressive Verstimmung, dann sind wir noch in einem ganz frühen Stadium und dann brauchen wir andere Marker, dann brauchen wir sozusagen Biomarker, die wir da heranziehen können. Und da haben sich nun wirklich neuere Erkenntnisse gezeigt. Es gibt forschungsmäßig einen Test, der aber noch in der Forschung ist, um ein bestimmtes Protein, das Alpha-Synuclein, aber bisher verlässlich nur im Nervenwasser oder vielleicht in einer Hautbiopsie festzustellen. Es gibt aber indirekte Tests, wie zum Beispiel ein Riechtest, was ja sehr einfach ist. Man kann jemanden im Schlaflabor untersuchen, schon ein bisschen aufwendiger. Aber man kann auch noch Fragebogen hinzunehmen, um dann letztendlich etwas einzugrenzen, wie wahrscheinlich ist denn eine Diagnose. Und wenn wir nun ziemlich nahe dran sind und überlegen, ist es vielleicht schon an der Grenze, dass erste Verlangsamung auftritt, dann könnte man auch eine nuklearmedizinische Untersuchung machen, den sogenannten DUT-Scan. Das heißt, man misst die Dopaminbindung im Gehirn, rechts und links seitengetrennt, da der Parkinson meist asymmetrisch beginnt, um hier festzustellen, ob mit einer verminderten Dopamintransporterbindung eine Störung im Dopaminstoffwechsel bereits beginnt. Das ist dann aber schon wirklich ein sehr spezifischer Test und weist darauf hin, dass die Erkrankung tatsächlich im Beginn ist. Mit diesem Test können wir aber noch nicht feststellen, ist es die klassische Parkinson-Krankheit oder ist es vielleicht eins der anderen Parkinson-Syndrome? Denn wir haben hier schon ein weiteres Spektrum. Aber wir können sagen, hier ist eine Störung im Dopaminstoffwechsel. Das müssen wir weiter beobachten und untersuchen.
Sie hatten eben gesagt, eine Untersuchung im Nervenwasser, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Was ist denn das Nervenwasser?
Das Nervenwasser oder der Liquor als Fachbegriff ist die Flüssigkeit, die das Gehirn und das Rückenmark umgibt und die man auch punktieren kann. Das kennen eigentlich viele Menschen unter dem Begriff Rückenmarksnarkose, was eigentlich der falsche Begriff ist, denn es wird nicht das Rückenmark punktiert, sondern nur die Flüssigkeit, die das Rückenmark umspült. Zum Beispiel eben, wenn im Bereich der Beine etwas operiert wird, dann kann man hier eine Punktion machen. Es wird aber auch vielfach diagnostisch in der Neurologie verwendet, um entzündliche Erkrankungen wie die Multiple Sklerose zum Beispiel zu untersuchen. Also das heißt, eine Punktion des Nervenwassers ist eigentlich keine große Sache und ein seit Jahrzehnten verwendeter Test.
Ich finde es ganz interessant. Alles, was Sie jetzt so beschreiben, klingt so, als ob, ich sage jetzt mal, es nicht hundertprozentig, also es geht ja wirklich darum, dass man, wenn umso früher man es erkennt, umso besser ist es ja. Es klingt aber jetzt so, als ob, wenn es in einem sehr frühen Stadium ist, es nicht so einfach ist, eine hundertprozentige Diagnostik zu erzielen. Oder habe ich Sie jetzt vielleicht da falsch verstanden?
Völlig richtig. Es ist nicht nur im frühen Stadium nicht so einfach, sondern auch, wenn die Erkrankung manifest ist. 100% gibt es nicht. 100% gibt es erst dann, wenn wir die gesamte Klinik über mehrere Jahre vergleichen können und das Gehirn vor uns haben. Das heißt, zu Lebzeiten würde ich sagen, gibt es keine 100% der korrekten Parkinson-Diagnose. Aber wir kommen auf deutlich über 90% und wir kommen in ein Stadium, wo wir dem Patienten auf alle Fälle helfen können. Denn das ist ja das Entscheidende. Nicht nur, was auf dem Papier steht, sondern kann ich eine Behandlung beginnen, die dann auch wirklich einen Effekt hat.
Okay, dann lassen Sie uns doch mal über die Behandlung sprechen. Das heißt, was ist der richtige Zeitpunkt, wahrscheinlich dann mit einer Medikation zu starten? Und oder was wäre eine Art von Behandlung?
Ja, das ist jetzt die ganz große Frage. Warum machen wir denn diese ganzen Frühzeichen, Frühdiagnostik, Prodromalstadium? Weil wir eben ein frühes Stadium erkennen wollen. Wir haben aber derzeit noch keine Medikation, die wir in diesem frühen Stadium einsetzen können, um den Verlauf der Erkrankung zu verbessern. Aber auch das ist ein großer Forschungsbereich, mit der größte, würde ich eigentlich sagen, zurzeit, um Medikamente zu entwickeln, die hier den Verlauf ändern. Im Augenblick ist es so, dass wir dann mit einer definitiven Behandlung, mit einer Dopaminsubstanz, Levodopa zum Beispiel, einsetzen, wenn motorische Symptome vorhanden sind. Das heißt, wenn eine Verlangsamung da ist, eine Gangstörung, ein Zittern, dann ist der Zeitpunkt gegeben, wo wir behandeln sollten, um dieses zu verbessern. Und das können wir mit Levodopa auch meistens.
Ich hatte das noch so in Erinnerung von der Behandlung meines Schwiegervaters, dass es so eine Wirkfluktuation gab. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass man wirklich so Tage hatte, wo die Medikamente wirklich nicht funktioniert hat und am nächsten Tag die gleiche Medikation oder in der nächsten Woche, sage ich mal, die gleiche Medikation eine Wirkung erzielte?
Ja, das gibt es, Wirkfluktuationen, abhängig von der Medikationseinnahme von Levodopa. Aber da haben Sie Ihren Schwiegervater wahrscheinlich schon einige Jahre begleitet. Das gibt es nämlich nicht am Anfang, sondern erstens nach 5 bis 8 Jahren, vielleicht auch später, wenn nämlich der Speicher von Dopamin im Gehirn abgenommen hat oder gar nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, wenn die Medikation, die ich schlucke, auch sofort dann ins Blut übergeht und den aktuellen Spiegel im Gehirn darstellt. Das sind die Wirkfluktuationen, dass er mal hoch und mal niedrig ist und davon abhängig ist der Zustand mal gut und schlecht. Das variiert meistens mehrfach während des Tages. Auch da gibt es Möglichkeiten, das auszugleichen. Aber das ist ein Problem der Parkinson-Erkrankung, wenn sie über viele Jahre besteht.
Und wie würde man sowas ausgleichen?
Man würde versuchen, mit einer Kombinationstherapie Medikamente zu geben, die eine längere Wirkdauer haben und damit nicht so wie Levodopa, das ungefähr so 3-4 Stunden wirkt und mal auf und mal ab geht dann, sondern Medikamente, die eine gleichmäßige dopaminhaltige Basis schaffen, damit eine Gleichmäßigkeit zu erzielen. Falls das mit Tabletten nicht mehr ausreichend möglich ist, was auch oft der Fall ist, da ja die Ernährung, die Mahlzeiten hier alles eine Rolle spielt, kann man auch heutzutage mit einer Pumpentherapie den Magen-Darm-Trakt sozusagen austricksen und über eine subkutane, also unter die Haut gestochene Zufuhr von einer Medikation über eine Medikamentenpumpe eine ganz gleichmäßige Wirkung erreichen.
Was kann man denn grundsätzlich tun, wenn man jetzt eine sehr frühe Diagnose hat? Kann man irgendwas machen, um die Schmerzen, die Steifigkeit, die Gangunsicherheit, all diese Symptome wirklich zu lindern?
Ja, da kann ich nur sagen, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Kommen wir zu der Ansicht, dass das Entscheidende die Bewegung ist. Und zwar einerseits, um die Symptome zu verbessern, aber möglicherweise ist auch noch mehr dahinter, dass nämlich die deutliche und vielleicht sogar extreme Muskelaktivität Substanzen freisetzt, die den Verlauf der Parkinson-Erkrankung selbst verbessern. Und das sind ganz neue Erkenntnisse, weil wir ja immer auch auf der Suche sind, warum verbessert denn die Bewegung in jedem Stadium der Erkrankung letztendlich dann die Symptomatik? Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, also entweder intensiver Sport, aber auch ganz gezielter Sport oder je nachdem, es gibt auch Tischtennis zum Beispiel, was eine sehr gute Methode ist, weil man gleichzeitig ja auch eine geistige Aktivität fördert und die körperliche Aktivität. Also diese Kombinationen, die scheinen besonders förderlich für den Parkinson.
Interessant. Tischtennis habe ich so verstanden. Aber wenn Sie jetzt sagen würden, also das ist eine Frage, die ja generell auch immer im Zusammenhang mit Longevity, also dem ganzen Thema der Langlebigkeit zu tun hat, ist ja immer die Frage Kraft, Ausdauer oder Koordination. Wo würden Sie denn sagen, wo ist wahrscheinlich der größte Nutzen sozusagen? In der Kraft, in der Ausdauer oder in der Koordination?
Kraft und Koordination. Die Koordination ist gar nicht so einfach für Parkinson-Patienten, gerade was rechts-links betrifft, weil ja der Parkinson oft asymmetrisch ist. Also insofern ist die Koordination ganz wichtig. Aber scheinbar auch die Kraft. Also wir empfehlen jetzt zunehmend auch wirklich Muskel- und Krafttraining. Und der andere Bereich, der noch dazugehört, ist Ernährung und Schlaf.
Also es wird auf das Thema Ernährung würde ich gleich nochmal kommen, Schlaf. Aber ich finde es ganz interessant, weil ich hätte jetzt auch auf das Thema Kraft gesetzt, weil natürlich durch den Muskelaufbau oder die Muskelaktivierung natürlich auch die Mitochondrien natürlich auch sehr stark immer aktiviert werden. Und gerade wenn gesunde Mitochondrien ja auch scheinbar eine positive Wirkung auf die kognitive Leistungsfähigkeit hat, was ja letztendlich dann bei einer neurodegenerativen Erkrankung natürlich dann auch von Vorteil sein wird, vermute ich mal. Ich würde gerne mal das Thema, hat zwar indirekt auch schon oder vielleicht sehr direkt was mit dem Thema Ernährung zu tun, aber was würden Sie sagen, ist der Zusammenhang zwischen dem Thema Darmgesundheit und Parkinson? Wir wissen ja, dass häufig spricht man ja auch immer vom zweiten Gehirn da unten und wir wissen ja auch, dass die Informationswege vom Darm zum Gehirn ungefähr 10-mal so stark sind wie vom Gehirn zum Darm. Also hat man da neue Erkenntnisse dazu?
Ja, also man ist eigentlich zunehmend der Ansicht, dass der Darm eine ganz wichtige Rolle gerade auch am Anfang der Parkinson-Krankheit spielt, weil nämlich eins dieser Proteine, das ganz entscheidend hier ist, das Alpha-Synuclein, das wird auch aus dem Darm mit freigesetzt und es scheint dort die sogenannte Aggregation stattzufinden. Das heißt, Alpha-Synuclein haben wir alle, brauchen wir auch alle ganz unbedingt. aber wir brauchen es in einzelner, sozusagen vereinfacht gesagt, löslicher Form und wir brauchen es nicht verklumpt als Aggregation. Aber wenn entzündliche Prozesse da sind und entzündliche Prozesse finden allein schon bei einer Zuckerkrankheit statt, auch das ist schon eine innere Entzündung im Darmbereich, dann kommt es zu Alpha-Synuclein-Aggregate, die ins Blut und dann wahrscheinlich ins Gehirn übergehen, vielleicht auch über das vegetative Nervensystem direkt vom Darm ins Gehirn transportiert werden. Und da versucht man im Augenblick dran zu arbeiten, dass wir möglichst sozusagen gute Darmbakterien haben, die diesen entzündlichen Prozess reduzieren oder hoffentlich vielleicht gar nicht in Gang setzen. Und da ist natürlich die Ernährung ist ganz entscheidend. Mit Ernährung können Sie innerhalb kurzer Zeit, innerhalb eines Tages bereits eine Zusammensetzung Ihrer Darmflora verändern.
Gut, dann lassen Sie uns doch mal in das Thema Ernährung einsteigen. Was würden Sie sagen, was empfehlen Sie zu einem besonders frühen Stadium und ändert sich das vielleicht zu einem späteren Stadium?
Also, ich empfehle vor allem weniger Milchprodukte. Das weiß man schon lange, auch aus großen epidemiologischen Studien, weil das Milcheiweiß etwas ist, was eigentlich nichts, was sozusagen nicht für unseren Körper wirklich gut verträglich ist, auch wenn es immer so als gesund gilt. Aber das ist es nicht. Es ist viel günstiger, mehr pflanzliche Produkte aufzunehmen, vor allem Ballaststoffe. Auch aus Tierexperimenten wissen wir, dass sich darunter die Bakterien deutlich verändern und die Ernährung mehr in Richtung einer mediterranen Ernährung umzustellen. Also mehr Olivenöl, mehr vielleicht auch Fischprodukte und weniger Milcheiweiß, weniger fette tierische Produkte.
Es ist wirklich immer wieder interessant, dass, also ich habe jetzt schon wirklich deutlich über 300 Interviews geführt und man sieht immer wieder, dass die mediterrane Diät ja doch tatsächlich einer der Schlüsselfaktoren für viele Sachen sind und vor allem in diesem Zusammenhang natürlich auch sie deswegen so bekannt ist, weil sie eben halt vor allem die Entzündungen im Körper runterbringen. Und auch das ist wieder ein Zusammenhang, den man immer wieder feststellt, dass egal, ob es ums Altern geht oder um Krankheiten geht, Entzündungen sind eigentlich immer das, was wir nicht haben wollen.
Also da kann ich nur sagen, wir hatten ein großes EU-Projekt und das hat sich alles um Altern gedreht. Und da kann man nur sagen, aging is inflammaging. Also
ja, Altern inflammaging, genau.
Entzündliche Prozesse und wir altern eigentlich nur durch unsere Entzündungen.
Ja. Ein gutes Mittel, um Entzündung nach unten zu bringen, ist ja auch immer das Fasten. Was würden Sie sagen, wie sinnvoll ist das Thema Fasten bei Parkinson?
Das ist sehr sinnvoll und wir haben da auch in der Elena-Klinik ein ganzes Projekt aufgestellt, Fasten bei Parkinson. Parkinson-Patienten können das, machen das auch gerne. Wir haben da sehr viel Interesse hervorgerufen. Denn gerade das Fasten kann ja dann so einen entzündlichen Prozess einmal auch wirklich durchbrechen. Und hier ist auch zum Beispiel das Intervallfasten zu nennen. Das heißt, dass man immer mal wieder ein paar Tage richtig fastet, dass man aber auch zum Beispiel versucht, wenn man es schafft, 16 Stunden nichts zu essen. Das ist vielleicht nicht für jeden Tag, aber das kann man vielleicht ein paar Mal die Woche schaffen. Das lässt diesen Prozess nochmal deutlich verbessern und ist sicher eine Möglichkeit. Wir kennen es aus der Rheumatherapie, dass man aber so auch auf die, sag ich mal, innere Entzündung bei Parkinson übertragen kann.
Sehr spannend. Es ist ja so, ich habe mal nachgeschaut, also es gab ja auch mal den Versuch, Kreatin einzusetzen für das Thema Parkinson. Das hat auf die Motorik keine nennenswerten positiven Eigenschaften gehabt. Jetzt ist es im Augenblick so, dass Kreatin sehr gute Eigenschaften scheinbar auf die kognitive Leistungsfähigkeit des Gehirns hat. Das heißt also, es wird jetzt zumindest relativ kürzlich eine Studie veröffentlicht, die insbesondere das Thema Alzheimer bzw. Demenz da einen positiven schützenden Effekt hat. Ich habe nichts gefunden zum Thema Parkinson in dem Zusammenhang, aber könnten Sie sich vorstellen, dass eben halt da auch eine positive Wirkung zu erwarten sein könnte?
Naja, das Problem ist so, es gibt so viele einzelne Substanzen, denen jeweils immer eine positive Wirkung zugesagt wurde, sage ich mal. Dann Q10 zum Beispiel, Vitamin C. Dann gab es tatsächlich große Studien und die waren alle negativ. Eins der Probleme ist, oder ich erinnere zum Beispiel an das NADH, sogar NADH-Infusionen. Diese Substanzen kommen nicht dahin, wo sie hinkommen sollen, an den eigentlichen Prozesswirkort. Und wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel diese Alpha-Synuclein-Aggregate letztendlich was Prozessauslösendes sind, dann ist die Frage, wie soll das Kreatin im Bereich dieser Aggregation wirken? Ja, dann müsste es ja dort eingreifen. Und das andere ist, dass natürlich dann der Prozess auch im Gehirn, in der Substantia nigra weitergeht und in anderen Hirnregionen. Und wir können auch nur über Substanzen reden, die dort wirklich eindringen und die dann dort in der Zelle an diesem Prozess aktiv mitwirken oder den vielleicht stoppen können. Ja. Also das sind schon, wenn man sich die Pathophysiologie des Parkinsons anschaut, das ist wirklich sehr kompliziert und sehr komplex und es ist sicher nicht nur ein Weg. Es wird ganz und es gibt auch schon ganz viele Wege über genetische Formen des Parkinsons, über Parkinson bei Diabetes, wo wir sehen, dass es viele Stoffwechselwege gibt, die dann vielleicht in eine gemeinsame Endstrecke münden. Aber selbst die ist manchmal nicht gemeinsam. In anderen Formen, in genetischen Formen, gibt es nicht mal eine erhöhte Synuclein-Aggregation. Also insofern, glaube ich, ist es zu einfach zu sagen, jetzt haben wir eine Substanz und die wird unser ganzes Problem lösen. Ja.
Das glaube ich auch, die wird es nicht so schnell geben, aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel auch sowas wie, das ist ja relativ neu noch auf dem Markt, das Thema Magnesium-L-Trionat, was ja dafür designt wurde, die Blut-Hirn-Schranke gezielt zu überwinden und dann eben halt Magnesium eben halt ins Gehirn zu bringen. Und da sieht man auch jetzt wieder erste Studienergebnisse, dass die Neuroplastizität des Gehirns dadurch sich verbessert. Ist Neuroplastizität etwas, was relevant ist im Zusammenhang mit Parkinson?
Ja, das ist auf alle Fälle relevant. Das ist vor allem relevant für Kognition, aber es ist auch für Motorik relevant. Ja. Letztendlich, die Theorien sind alle gut, aber wir müssen es nachweisen, dass es tatsächlich hilft. Und wir haben hervorragende Substanzen in letzter Zeit gehabt, die wirklich in großen, ganz frühen Parkinson-Studien getestet worden sind und dann trotzdem keinen Effekt gezeigt haben. Ja. Wo wir noch nicht mal die Erklärung wissen, warum es letztendlich keinen Effekt gezeigt hat. Also ich würde niemand jetzt entmutigen, sowas zu postulieren. Aber wir brauchen einen Wirkmechanismus. Wir brauchen zuerst tierexperimentelle Studien und dann brauchen wir definitiv Studien an Parkinson-Patienten, bevor wir, sage ich immer, zu viel Hoffnung verbreiten.
Das kann ich sehr gut verstehen. Wobei ich finde schon, dass Ihr Buch insgesamt ja eine gewisse Hoffnung verbreitet. Welche Rolle spielen denn Hormone bei dem ganzen Thema?
Ja, es kommt darauf an, welche Hormone Sie ansprechen. Stresshormone.
Also ich fand das interessant, dass ich habe gelesen, dass Frauen bekommen ja seltener eine tiefe Hirnstimulation.
Das hat jetzt nun gar nichts mit den Hormonen zu tun.
Ach, okay. Falsche Ableitung von mir.
Das ist eins unserer Lieblingsthemen, denn eine tiefe Hirnstimulation ist eine sehr gute und effiziente Langzeittherapie für die Motorik, aber vielleicht auch für die Nichtmotorik der Parkinson-Krankheit. Und die Frauen, die werden seltener darüber aufgeklärt. Die werden seltener versucht, davon zu überzeugen. Das ist einerseits ein ärztliches Problem, aber andererseits können sich die Frauen auch weniger dazu entschließen. Die sind weniger risikobereit als Männer und haben dann Sorge, dass sie keine OP am Gehirn haben wollen, was ja durchaus verständlich ist. Aber ich glaube, wir müssen uns hier mehr Mühe geben, den Frauen genauso wie den Männern zu erklären, dass es wichtig für sie ist, dass sie eine langfristige gute Beweglichkeit erhalten können.
Okay, aber gut, dann war meine Ableitung dann leider falsch, weil ich hatte mal irgendwann gehört, dass die Östrogene grundsätzlich eben halt eine gewisse Schutzfunktion fürs Gehirn dann einfach so haben. So, und von daher war natürlich meine Annahme, dass grundsätzlich Frauen eben halt ein besser geschütztes Gehirn haben. So, jetzt sieht man aber auf der anderen Seite, dass zumindest bei der anderen großen neurodegenerativen Erkrankung, bei der Demenz, dass da Frauen ja sozusagen deutlich häufiger im Alter von betroffen sind. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass das Östrogen eben halt oder Östrogene grundsätzlich eben halt nicht mehr in ausreichender Form nach der Menopause vorhanden sind. Aber trotz allem, ich wiederhole meine Frage nochmal ohne die Hirnstimulation. Gibt es einen Zusammenhang, den Sie kennen zwischen Hormonen und dem Thema des Krankheitsverlaufs bei Parkinson?
Also es gibt wahrscheinlich einen Zusammenhang, denn es ist auf alle Fälle so, dass die Häufigkeit von Parkinson weltweit mehr bei Männern ist als bei Frauen. Ich würde mal sagen, es ist nicht ganz 60 zu 40, aber fast für mehr Männer als Frauen. Und das ist schon so, dass die Frauen da wahrscheinlich eher geschützt sind. Es ist dann aber, wenn die Erkrankung startet, ist der Verlauf bei Männern und Frauen ziemlich identisch. Es ist dann sogar so, dass die Frauen mehr Wirkfluktuationen und mehr Überbewegungen haben. Aber das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass wir die Frauen zu früh überdosieren, dass wir das nicht aufs Körpergewicht, die L-Dopa-Dosis berechnen. Und da versuchen wir inzwischen aufzuklären und zu sagen, es muss bei einer, sage ich mal, leichtgewichtigen Patientin weniger Levodopa gegeben werden als bei einem eher übergewichtigen Mann. Und das hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt. Und je höher die L-Dopa-Dosis am Anfang ist, desto schneller können Überbewegungen und Langzeitnebenwirkungen auftreten.
Okay. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie können denn in Zukunft so Wearables oder Apps vielleicht helfen, die in Parkinson besser zu steuern?
Also es gibt ja auch viele Apps schon für die Früherkennung, zum Beispiel Sprache. Da gibt es richtig gute Apps, die sagen, sie können die Sprechveränderungen eines Parkinson-Patienten schon ganz früh erfassen. Und ich glaube, die Zukunft der Früherkennung wird daran liegen, dass wir das alles kombinieren. Also den Riechtest, die Schlafstörung, eine App für die Sprechfrüherkennung, für die Änderungen dort und vielleicht auch noch eine App, die die allgemeine Bewegung aufzeigt. Das haben wir ja jetzt schon mit ganz vielen Uhren und Ähnlichen. Wie viele Schritte macht man pro Tag? Wie schnell ist man? Also da lässt sich ja ganz viel ableiten. Und ich merke auch, dass unsere Patienten sehr daran interessiert sind, ihr eigenes Bewegungsverhalten zu monitorieren. Und das ist auch gut so, weil dann können sie viel eher gegensteuern auch und zu sehen, ich habe mich heute viel zu wenig bewegt, ich muss noch was tun. Und das, glaube ich, ist auch die Zukunft, dass wir mehr darauf achten, mithilfe von verschiedenen Devices unsere Bewegung zu optimieren.
Okay. Sehr gut. Gibt es denn irgendwelche therapeutischen Innovationen, die Ihnen, ich sage jetzt mal zumindest, Hoffnung machen?
Also für die sogenannte symptomatische Therapie, das heißt die Behandlung der Parkinson-Symptome, über die müssen wir uns ja auch unterhalten, wenn der Parkinson schon da ist und nicht nur über die frühe Intervention. Da würde ich denken, dass die neuen Pumpentherapien wirklich innovativ sind, weil sie...
Das waren die Medikamentenpumpen,
die eine gleichmäßigere Wirkung erreichen und damit viel mehr Lebensqualität geben, dem Patienten unabhängig von diesen ständigen Uhrzeiten und Medikamenteneinnahmen machen. Das Gleiche gilt für die tiefe Hirnstimulation, auch eine Weiterentwicklung der tiefen Hirnstimulation.
Entschuldigen Sie, wenn ich da mal einhacke, wollen wir vielleicht einmal für unsere HörerInnen genau erklären, was wird da genau gemacht bei der tiefen Hirnstimulation? Ja.
Bei der tiefen Hirnstimulation werden zwei Elektroden durch zwei Bohrlöcher im Gehirn gesteckt und an ganz vorher festgelegten Punkten wird dann eine kontinuierliche elektrische Stimulation bewirkt, die an dem Platz sitzt, wo sonst eigentlich die Medikamente wirken. Das heißt, wir ersetzen einen Großteil der chemischen Medikamentenwirkung durch eine kontinuierliche elektrische Wirkung. Diese Elektroden werden unter der Haut mit einem Kabel verbunden, mit einem Schrittmacher, der in der Muskeltasche, im Brustmuskel sitzt, genauso wie bei einem Herzschrittmacher und der von außen gesteuert werden kann. Das ist jetzt mal das ganz vereinfachte Prinzip. Diese Technik ist aber über die letzten, würde ich sagen, 30 Jahre so optimiert worden, dass wir ganz feine Einstellungen von außen vornehmen können, rechts und links seitengetrennt natürlich, und dass wir damit eigentlich eine sehr gute Beweglichkeit des Patienten erreichen können mit nur noch wenig zusätzlicher Dopaminmedikation.
Wo sind denn diese beiden Bohrlöcher, an welcher Stelle?
Die beiden Bohrlöcher sind vorne im oberen, vorderen Bereich des Gehirns. Die sind aber sehr klein. Da sind zwei sogenannte Bohrlochkappen drauf und meistens verschwinden sie, sind natürlich unter der Haut und verschwinden unter dem Haaransatz.
Wir haben ja auch ein Video, zumindest für die, die auf Spotify oder auf YouTube sind. Können Sie vielleicht mal zeigen, wo es in etwa ist? Also hier so?
Ungefähr hier, hier.
Ah, okay, hier.
Hier vorne. Okay. Und es kommt von dieser Richtung rein und geht dann in den vorderen Bereich des Gehirns. Und der Vorteil ist, dass da, wo diese Elektroden, was ganz dünne Drähte sind, wo die durchgesteckt werden, da ist das Frontalhirn und das ist ganz groß und hat viele Reserven. Da entsteht weder ein Schlaganfall noch Sonstiges, wenn man da etwas durchschiebt.
Und darum geht's. Also für alle, die es jetzt nicht sehen konnten, das ist so ein bisschen wie bei einem Schmetterlingskostüm sozusagen, da wo die Fühler rauskommen würden, wenn man dann sich verkleiden würde.
Sind wirklich wie Schmetterlingsfühler, die dann unter der Haut, man kann es dann vielleicht fühlen, es ist so eine leichte Erhebung unter der Haut. Aber das ist im Grunde das allerkleinste Problem. Das Entscheidende ist, dass man vorher mit der Kernspintomographie und der Computertomographie den Zielpunkt ganz genau festlegt. Und da ist die Technik so viel besser geworden, dass wir inzwischen diese Operation in Narkose durchführen können. Und das finde ich der ganz entscheidende Vorteil für Patient und Operateur. Früher musste man das am wachen Patienten machen, um den Zielpunkt wirklich nochmal in der Operation genau festzulegen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr.
Klingt auf jeden Fall deutlich angenehmer. Ich möchte nochmal zum Schluss auch nochmal auf die Angehörigen angehen. Also wie gesagt, ich habe das eben halt in einer angeheirateten Familie dann direkt mitbekommen, was das auch für eine unglaubliche Herausforderung ist, gerade wenn man so eine häusliche Pflege sich dafür entscheidet. Aber was gibt es sozusagen, was Sie den Angehörigen so auf den Weg geben möchten, wenn man eben halt betroffen ist, sowohl im frühen als auch im späteren Stadium?
Also ich glaube, es ist extrem schwierig für Angehörige zu akzeptieren, dass diese Verlangsamung die auch oft einhergeht mit einem so ein bisschen sozialen Rückzug. Derjenige spricht vielleicht nicht mehr so viel. Der ergreift nicht mehr so oft die Initiative, dass diese Veränderungen, dass die krankheitsbedingt sind und dass das nicht ein böser Wille des Patienten ist oder dass das nichts ist, was er ständig beeinflussen kann. Er kann es dann schon mal beeinflussen. Aber es macht wenig Sinn, wenn die Angehörigen den Patienten sozusagen immer daran erinnern und ermahnen. Das ist wirklich sehr schwierig. Und ich habe das gesehen in ganz vielen Verhältnissen, bei Ehepaaren zum Beispiel, aber auch innerhalb der Familie, zu sagen, jetzt geh doch ein bisschen schneller, schwing deinen Arm ein bisschen mehr mit. Schau mal, du gehst schon wieder ganz gebeugt. Das passiert automatisch so durch die Erkrankung. Da ist es natürlich gut, dann Übungen oder Gymnastik dagegen zu machen, aber man kann es nicht im täglichen Leben ständig aktiv kontrollieren. Und das ist im Frühstadium eins der Probleme. In weiter fortgeschrittenen Stadien ist oft das Problem, dass verschiedene Funktionen einfach nicht mehr möglich sind. Also man kann nicht mehr Fahrrad fahren, weil das Gleichgewicht einfach zu sehr gestört ist, weil es zu gefährlich ist. Und man kann keine langen Wanderungen mehr machen. Also es gibt ganz viele Einschränkungen, die so schrittweise kommen. Ein Teil kann durch die Medikamente aufgefangen werden, aber gerade diese Gleichgewichtsfunktionen können es nicht. Und die Schlafstörungen sind auch ein Problem für die Familie, weil oft wirklich die Nachtruhe gestört ist und weil der Patient vielleicht Hilfe braucht in der Nacht, um aus dem Bett zu kommen, um auf die Toilette zu gehen. Das sind so Punkte, die kann man dann jeweils punktuell verbessern, vielleicht auch lösen, aber sie treten im Laufe der Erkrankung nicht bei jedem Patienten, aber beim einen tritt dieses auf, beim anderen tritt jenes auf.
Was wünschen Sie sich, was die HörerInnen nach dieser Folge so für sich mitnehmen oder auch für ihre Angehörigen mitnehmen?
Also ich würde mir wünschen, dass der Parkinson, die Parkinson-Krankheit in das Leben integriert wird, wenn sie vorhanden ist, und dass so viel Aktivität wie möglich gemeinsam mit der Familie stattfindet. Keine Ausgrenzung, sondern wirklich ein aktives Miteinander und dass man vielleicht zu der Erkrankung steht. Es ist viel einfacher, wenn die Familie, teilweise auch die Freunde wissen, es besteht eine Parkinson-Erkrankung, aber ich gehe aktiv damit um und manche Sachen gehen halt, manche gehen nicht so gut, aber man akzeptiert es. Es ist sehr schwer, wenn einzelne Patienten das, sage ich mal, komplett verstecken möchten.
Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich möchte jetzt allen das Buch Expertenwissen Parkinson empfehlen. Es ist erschienen im Trias Verlag und es ist sozusagen ein Kompass durch die wirklich komplexe Welt der Erkrankung mit einer großen Hilfe wirklich für die Betroffenen und für die Angehörigen. Also vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch.
Frau Professor Trenkwalder, haben Sie eigentlich ein Supplement, was Sie regelmäßig nehmen oder ein Lieblingssupplement vielleicht sogar?
Also ich nehme eigentlich nur Vitamin D. Das würde ich nicht nur den Parkinson-Patienten empfehlen, die sollten es auf alle Fälle tun, sondern eigentlich, ich würde mal sagen, jedem im Laufe des Alters, weil die Knochen kann man nicht so gut ersetzen und sollte man nicht ersetzen. Und die Osteoporose ist dringend zu vermeiden und es hat keine Nebenwirkungen.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.